Ich weiß nicht, wie es euch eben ging beim Singen dieser Lieder und auch bei dem, was Michael eingangs gesagt hat. Ich fand und finde, heute Morgen wird es sehr persönlich. Wir haben das gesungen und wenn man ernst nimmt, was wir eben gesungen haben, dann ist es eine persönliche Hingabe an Jesus, eine persönliche Betroffenheit und auch eine persönliche Freude darüber, was er für uns getan hat. Und darum geht es ja ganz zentral am Karfreitag. Im gesamten Verlauf der Ereignisse zwischen Abendmahl und Kreuz, da zeichnet sich eigentlich ein großer Teil der Palette menschlicher Gottesverachtung und Schuld ab. Es sieht so aus, als wäre Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, dem Ganzen irgendwie völlig hilflos ausgeliefert. Und doch weiß er die ganze Zeit, warum er das tut. Er hängt dort am Kreuz, um die Last dieser ganzen Schulden- oder Sündenpalette zu tragen, um sie uns, um sie dir und mir persönlich abzunehmen. Und dann mit seinen wenigen Worten am Kreuz zeigt Jesus während des ganzen grausigen Ablaufs eine viel größere Macht, als alle seine Peiniger sie zusammen haben an diesem Tag. Bis nicht sie es irgendwie vollbracht haben, dass Jesus stirbt, sondern er hat es vollbracht. Er hat es getan, damit wir leben können. Ich möchte mit euch Schritt für Schritt heute Morgen diesen Text der Kreuzigung Jesu aus dem Lukasevangelium lesen. Es steht dort in Kapitel 23, Verse 33 bis 47. Lukas 23, ab Vers 33. Und dabei möchte ich mich auch persönlich an jeder Stelle fragen, wieso gehöre ich auch zu denen, weswegen Jesus ans Kreuz gehen musste? Ich will es tun, um zu begreifen, wieso ich es persönlich nötig habe, von dir, Jesus, gerettet und getragen zu werden. Und ich glaube, es ist nicht weniger nötig als bei allen Beteiligten damals auch. Bei den Gaffern, bei den Pflichtbewussten, bei den Spöttern, bei dem ungerechten Richter und sogar bei den Verbrechern. Und ich will dann der Erkenntnis des römischen Hauptmanns am Ende zustimmen. Zunächst die Gaffer und die Pflichtbewussten. Ich habe die beiden mal so zusammengefasst, weil sie im ersten Abschnitt unseres Textes wechselweise vorkommen. Und dabei sind sie doch irgendwie beide, die Gaffer wie die Pflichtbewussten, innerlich irgendwie unbeteiligt. Als sie alle an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. So beginnt unser Text. Dieses Passafest endet auf eine furchtbare Art und Weise. Judas war ja schon vorher abgesprungen und mit seinem Verrat war er direkt am Ausgang dieses Tages beteiligt. Die Einsetzungsworte beim Abendmahl erinnern uns sogar noch mal ganz bewusst daran, in der Nacht, da er verraten wurde. Und an Petrus, dieser Fels der Gemeinde, der er werden sollte, der so stark sein wollte, den hatte jeder Mut verlassen, sich zum verhafteten Jesus zu bekennen. Und von den anderen Jüngern hört man dann auch nicht mehr viel, außer dass sie irgendwie alles mitbekommen haben müssen. Sie sind wie gelähmt. Was hätten sie auch tun sollen? Und dann ist da die Menge der Schaulustigen. Die zieht den drei Verurteilten hinterher vor die Stadttore zur Hinrichtungsstätte Golgatha. Das war wahrscheinlich eine Felskuppe aus hellem Kalkstein, wie er dort in der Gegend üblich ist, die einem Totenschädel gleicht. Was hättest du da getan, wenn der, an den du glaubst, von allen verurteilt und verspottet wird, wenn der, den du König nennst, sich das auch noch alles gefallen lässt, der Ungerechtigkeit der römischen Justiz ausgeliefert? Hättest du dich dann, ohne wirklich zu wissen, wie es ausgeht, weiter mutig zu Jesus gestellt? Hättest du ihm immer noch zugetraut, dass er weiß, was er tut in dieser Situation? Oder besser gesagt, warum er nichts tut? warum er sich wie ein Verbrecher abführen lässt, der König, der Messias, und dann lässt er sich sogar hinrichten. Wären mir und dir da nicht auch Zweifel gekommen? Waren vielleicht die ganzen mächtigen Taten vorher gar nicht echt? Oder habe ich mir die irgendwie groß gedacht? Ratlos und niedergeschlagen hätten wahrscheinlich auch du und ich ohnmächtig zugeschaut an diesem Tag. Ich hätte mich bestimmt auch einschüchtern lassen von den römischen Soldaten, von dem übermächtigen Pilatus und einfach nur gehofft, dass sie mich nicht auch noch dran kriegen. In dem Moment, als die römischen Soldaten ihren Henkerdienst tun und Jesus brutal ans Kreuz nageln, da war bei den Jüngern jedenfalls jeder Mut verflogen. Sie waren zum Zuschauen in der Menge verdammt. Einerseits tief betroffen, andererseits aber auch total hilflos. Und dazu umringt von dieser Gruppe unerträglicher Gaffer, die einfach nur sehen wollten, wie sich drei Männer am Kreuz zu Tode quälen. Ich muss immer wieder denken, warum kommen Menschen auf solche Ideen? Wie kann man sich so einen qualvollen Tod ausdenken? Entsetzlich. Und jetzt wird Jesus ans Kreuz genagelt, der furchtbarste Tiefpunkt für alle, die ihre Hoffnung ganz auf ihn gesetzt hatten. Hängt da jetzt wirklich der Messias, der Sohn Gottes, zwischen zwei Verbrechern am Kreuz? Und Jesus wird ja hier noch nicht mal besonders hingerichtet, sondern von den Römern, damit sich der Aufwand lohnt, gleich im Dreierpack. An einem der höchsten Feiertage der Juden, noch dazu am Passafest. Eine unfassbare Demütigung. Dazu noch provoziert von den eigenen hohen Priestern und Oberen im Volk der Juden. Deprimierender kann es doch für Jesus nicht mehr enden. Und dann schon am Kreuz unter unsäglichen Schmerzen betet Jesus das. Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus entschuldigt sie nicht damit, sondern ihm ist klar, dass ihnen überhaupt nicht bewusst ist, was hier in diesem Moment eigentlich gerade Gott für eine Geschichte schreibt. Was für eine unfassbare Bitte in so einer Lage. Nicht indem Jesus ein neues Wunder tut und zum Entsetzen der Leute in einer großen Aktion vom Kreuz steigt und seinen Verfolgern zeigt, wer er wirklich ist, zeigt sich seine wahre Größe, sondern in dieser Bitte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Feinde und Verfolger. Und das hatte er doch vorher gepredigt in seiner Bergpredigt. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das hatte er dort gesagt in seinem Grundsatzprogramm zum Reich Gottes, das er aufrichten will. Und was das heißt, das zeigt er jetzt selbst hier am Kreuz. So regiert er in Gottes Reich mit der Bitte um Vergebung. Das ist die absolut glaubwürdige Unterstreichung seiner Macht und seiner vollmächtigen Predigt. Was werden die Gaffer wohl gedacht haben, die dieses Gebet mitgekriegt haben? Es war ja eine Riesenmenge, vielleicht haben das nur ein paar wenige vorne gehört, aber es werden einige mitgekriegt haben. Vielleicht haben sie gedacht, weiß ich eigentlich wirklich, wem ich da gerade beim Sterben zugucke? Hängt Jesus eventuell doch zu Unrecht da? Vielleicht sogar wegen mir, weil ich vielleicht mitgeschrien habe, kreuzige ihn. Habe ich Gottes Versöhnung und Vergebung vielleicht selbst am dringendsten nötig? Das sind eigentlich die Fragen, die der Karfreitag bei uns auslösen sollte. Nicht, ob Jesus gescheitert ist oder ob Gott sich nicht hätte einen besseren Weg ausdenken können, ob Jesu Blut wegen meiner Sünde fließen musste. Nein, sondern ich muss mich fragen, was es mir bedeutet, dass er wegen mir dort hängt und den Vater auch für mich dort am Kreuz um Vergebung bitten muss. Und dann sind da die pflichtbewussten Soldaten. Sie warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das klingt wie eine völlig unbedeutende Nebenbemerkung. Die Soldaten tun am Kreuz völlig ungerührt ihre Pflicht, Routine, ohne groß nachzudenken, so wie es sich für römische Soldaten gehört. Die Verantwortung tragen ja eh die da oben. Ist das wirklich so? Nur die Pflicht zu tun, ist ja gerade bei uns in Deutschland eine immer noch erstaunlich schnell akzeptierte Ausrede, um sich das Mitdenken und vor allen Dingen das Mitfühlen zu ersparen. Die einzige Sorge der Soldaten war jedenfalls, wie sie noch ein bisschen mehr rausholen können aus ihrem Job, sozusagen ihr Trinkgeld für Henker. Und so sind die Kleider von Jesus für sie ein Zubrot. Fast zufällig und beiläufig, sie haben überhaupt keinen Schimmer davon, erfüllen sie damit aber eine Prophetie aus Psalm 22. Und das ist wieder eine weitere Bestätigung dafür, wer hier eigentlich am Kreuz die Geschicke lenkt. Es sind nicht die römischen Soldaten, es ist nicht ihr Hauptmann und es ist nicht mal Pilatus. Und dann heißt es hier in Vers 35, das Volk stand dabei und sah zu. Der Satz hat mich diesmal ganz neu erschüttert. Er ist mir beim Lesen wieder mal so ins Auge gestochen. Wenn die einen leiden, schauen andere zu. Gaffer eben. Da sind viele, die einfach nur mal gucken wollen, wie die Sache ausgeht, wenn jemand qualvoll stirbt, wen es wohl als Ersten erwischt. Ich glaube, wenn es damals schon Smartphones gegeben hätte, die Menge hätte die Hände nicht gehoben, um Jesus zu loben oder gegen seine Hinrichtung zu demonstrieren, sondern wahrscheinlich, um Fotos zu machen und anschließend auf Insta zu stellen, mit Jesus am Kreuz im Hintergrund. Das Volk stand dabei und sah zu. Das ist nicht nur Ohnmacht, das ist die Umschreibung einer unglaublichen Teilnahmslosigkeit. Aber wie ist das bei uns heute, 2000 Jahre später? Wie oft wird da der Karfreitag nur einfach mal so gerne als verlängertes Wochenende mitgenommen? Oder wie oft sind Kruzifixe am Straßenrand bloß nostalgisches Beiwerk im weiß-blauen Landschaftsbild? Wer denkt da wirklich an Jesus? Wer denkt über Jesus nach und über das, was das Ganze mit der eigenen Situation vor Gott zu tun haben könnte? Dann sind da die Spötter. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Ich glaube, neben dem körperlichen Leid ist dieser Spott eine zusätzliche furchtbare Qual für Jesus, eine seelische Not. Die Juden verspotten ihren eigenen Landsmann vor den Römern. Das tut Jesus richtig weh, der sein Volk so sehr liebt. Und die Volksvertreter, die sich ja auch als geistliche Führer verstehen, haben nichts Besseres zu tun, als über den gekreuzigten Jesus abzulästern. Sie sind so blind und doof, dass sie nicht merken, wen sie gerade verspotten, nämlich den, der ihre einzige Hoffnung ist. Mir kommt da so ein bisschen so vor, wie der Schaulustige an einer Unfallstelle, der sich über die Unfallhelfer aufregt oder sogar lustig macht und sie beschimpft, bevor er selbst angefahren wird und dann von denselben Helfern erwartet, dass sie sein Leben retten. Ich frage mich, wo habe ich Jesus selbst die nötige Achtung gezeigt oder nicht gezeigt? Wo habe ich vielleicht nicht für ihn das Wort ergriffen, wenn er gedankenlos und bewusst von Leuten verspottet wurde? Dann ist da der ahnungslose Richter. Vers 38. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Die Aufschrift stammt von Pilatus. Wir können das lesen in Johannes 19, ab Vers 19, dass sie auch in drei Sprachen aufgeschrieben worden ist, in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Pilatus ist der Römer in der Bibel, über den wir am meisten erfahren, über seine Gedanken beim Jesusprozess, über seine Frau, über seine plötzliche Freundschaft mit Herodes, seine anfänglichen Skrupel, als er mit Jesus spricht und feststellt, der Mann ist unschuldig. aber dann auch, wie er sein politisches Fähnchen in den Wind hängt. Man könnte meinen, Jesus wäre mitten in dem Wahlkampf von Pilatus verurteilt worden. Denn letztlich setzt sich da seine berechnende Kaltblütigkeit durch. Das ungerechte Todesurteil eines Unschuldigen nimmt Pilatus eiskalt in Kauf. Immerhin muss auch er, ohne es zu ahnen, zum Prophet werden, denn seine Überschrift, die trifft genau ins Schwarze. Die war sicherlich verächtlich gemeint, Jesus, der König der Juden. Um den Juden ihre Dummheit vor Augen zu führen, diesen armseligen Wanderprediger als Bedrohung für den mächtigen Kaiser in Rom anzuzeigen. Und jetzt ein jüdischer Witz am Kreuz, den er gerne aufgreift. Und das sollen alle mitkriegen, dass der Kaiser von Rom in Vergessenheit geraten wird, aber Jesus niemals, das ahnt er nicht. Guckt euch den König der Juden an, so lautet im Prinzip die Botschaft, ein Verbrecher am Kreuz. Und was ist wohl von einem Volk zu halten, das meint, es hätte einen gerechten Gott mit guten Geboten? Und dann sorgen diese Leute dafür, dass ein harmloser Mann mit der Hilfe von mir, Pilatus, einem Römer, ans Kreuz genagelt wird. Bitte schön, wer da gedacht haben, das ist eine Steilvorlage für mich, da habt ihr euren König, mir soll es am Ende recht sein, ich wasche meine Hände in Unschuld. Wenn ich so auf Pilatus schaue, dann kann man sich schnell überheben und denken, ja, so sind wir natürlich nicht, aber ich frage mich doch, wo habe ich vielleicht anderen Menschen verächtlich, wo bin ich ihnen verächtlich begegnet? Wo habe ich sie verächtlich angesehen oder über sie gedacht, ohne die geringste Ahnung von ihrer Würde zu haben, die Gott ihnen gibt? Und ist es nicht so, dass wenn ich Menschen verachte, ich Jesus nicht auch aufs Neue verachte? Dann sind da die Verbrecher. Einer der beiden Verbrecher, so heißt es ab Vers 39, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Stimmt, da hängen ja noch zwei. Ja, es sind Verbrecher, die vermutlich einen Raubmord begangen haben. Das legt der Begriff nahe, mit dem sie in den Evangelien beschrieben werden. Beide waren also nach dem römischen Gesetz zu Recht zum Tode verurteilte Schwerverbrecher. Und man sollte denken, dass jeder, der in so einer qualvollen Lage hängt, genug mit sich selbst zu tun hat. Aber nein, dem einen fällt nichts Besseres ein, als in den Spott und den Hohn der umstehenden Leute mit einzustimmen. Du bist doch der Messias, also ein von Gott Gesegneter. Hilf dir doch runter und uns gleich mit. Natürlich glaubt ihr das nicht und denkt verbittert, der ist auch nicht besser als wir. Von wegen Messias. Da würde er nicht so hilflos hier rumhängen. Und dann kommt in dieser furchtbaren Szene mit diesen drei verblutenden Männern das vielleicht Schönste, was sich hier abspielt. Der andere Verbrecher, der anfangs auch nicht viel von Jesus gehalten hatte, fängt an zu begreifen, wer da neben ihm hängt. Vielleicht ausgelöst durch diese Bitte: Vater, vergib ihnen. Und der Hohn des anderen nervt ihn. Er spürt, da ist was dran an diesem Jesus als König und Messias. Der ist anders. Der bittet Gott um seine Feinde. Der bittet also auch für mich. Der hängt hier neben mir am Kreuz, aber der strahlt eine Majestät aus, die ist nicht zu übersehen. Vielleicht findet hier gerade was ganz Großes statt. Vielleicht ist das meine Chance, denkt der Verbrecher. Ich bin vielleicht Gott viel näher, als ich dachte, durch diesen Mann neben mir. Und da gibt es einen entscheidenden Unterschied, Der hängt im Gegensatz zu mir unschuldig da. Er ist ein Gerechter. Und Gott ist auf der Seite der Gerechten. Also halte ich mich lieber zu ihm, als zu denen, die ihn verhöhnen. Wenn es gleich ans Sterben geht, dann kann mir vielleicht genau dieser Mann neben mir helfen. So wie sich der verhält, ist er tatsächlich königlich, ganz eng mit Gott verbunden. Und seine Überlegung wird zu einer zaghaften, aber sehr inbrünstigen und herzlichen Bitte: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Ich bin sehr froh, dass Lukas dieses Gespräch von Kreuz zu Kreuz festgehalten hat und nicht nur den Spott der umstehenden Leute. Die Einsicht von diesem Mann, die kommt nicht zu spät, weil sie echt ist. Dieser Verbrecher liegt genau richtig, vielleicht zum ersten Mal in seinem verkorksten Leben, und deswegen zögert Jesus nicht mit seiner erstaunlichen Antwort. Und hier haben wir die Antwort von Jesus, dem unschuldigen Opfer, dem Gerechten. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist gerade am Verbluten und am Ersticken und sagt seinem Leidensgenossen sowas. Ich finde das gewaltig. Wir sehen hier, wie Jesus schon im Todeskampf über die triumphiert, die ihm das Ende wünschen. Und er kann dieses Versprechen diesem Mann nur geben, weil er eins mit dem Vater ist, weil er wirklich Gottes Sohn ist. Und wer Jesus so vertraut wie dieser Verbrecher im letzten Augenblick seines Lebens, der hat mehr zu hoffen als die ganzen Selbstgerechten, die meinen, Jesus ganz sicher nicht nötig zu haben. Ich möchte nicht nur am Karfreitag auch wieder mit den Augen dieses Sünders Jesus am Kreuz anschauen und wieder neu begreifen: Er ist mein König, der mich als Ungerechter rettet. Er hat sich auch für mich geopfert. Am liebsten würde ich jetzt die Lieder von am Anfang nochmal singen, weil die drücken das genau aus. Ich bin in Gedanken und vielleicht auch in der Praxis nicht wirklich besser als dieser Räuber. Und für mich ist Jesus genauso lebensnotwendig. Ich möchte ihn bitten: Herr, vergib mir und lass mich bei dir sein, in deinem Reich. Jetzt und über meinen eigenen Tod hinaus. Ich vertraue mich deiner königlichen Macht an, weil du kein religiöser Spinner bist, sondern der von Gott selbst gesandte Erlöser und Friedensbringer für mich. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Wir lesen an anderer Stelle, dass damit noch ein Erdbeben verbunden war. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Bis zum letzten Atemzug hält Jesus die Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Durch die Gottverlassenheit des Todesmomentes hindurch, weil er weiß, dass ihn sein Vater wieder ins Leben bringen wird. Und dann wird es dunkel in der Welt, als Jesus stirbt. Alle wundern sich, denn eine Sonnenfinsternis ist es nicht. Es ist eher eine Dunkelheit wie damals bei den 10 Plagen in Ägypten. Ein Zeichen, dass es ohne Gott in die Dunkelheit geht. Und dazu kommt der zerrissene Vorhang im Tempel als das letzte positive Wunderzeichen, das Jesus selbst sozusagen in Verbindung mit dem Kreuz noch setzt, durch das unschuldige Opfer, was er bringt, und den Glauben an ihn wird der Weg frei zu Gott. Der Raubmörder, der einsichtige Mörder, ist der Erste, der es erlebt. Jesus macht den Weg frei, dass er zum heiligen Gott kommt. Er wird Jesus als Erster ins Licht des Himmels folgen, in Gottes Gegenwart. Ich frage mich an dieser Stelle: Merke ich, wenn es in meinem Leben dunkel wird, allein aufgrund der Tatsache, dass ich Jesus, dem gerechten Helfer, nicht nahe bin? Und dann ist hier zum Schluss noch der aufmerksame Centurio, der römische Hauptmann. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Ich höre bewusst heute mit dieser Erkenntnis von einem heidnischen Centurio auf. Ich glaube, dass er die ganze Zeit auch eher so ein stiller Beobachter war. Die Soldaten machen ihren Job, er muss aufpassen, dass alles glatt läuft. Und dann fängt er an, auch zuzuhören, was da eigentlich passiert. Er ist unbeteiligt und dann hat ihn wohl doch ein Wort Jesu nach dem anderen persönlich gepackt. Und in ihm, in diesem Hauptmann, hat sich unterm Kreuz was verändert. Er hat mitbekommen, was Jesus spricht, was er betet, wie er auf den Spott der Leute reagiert hat. Und da war in allem immer noch diese Liebe zu den Menschen, bis hin zu einem wirklichen Verbrecher. Angefangen vom Gebet für seine Feinde, dann dieses Gespräch mit diesem reuigen Sünder, bis hin zur Sorge um seine Mutter. Wir können ja an anderen Stellen noch verschiedene Dinge nachlesen. Aber was den Centurio wohl am stärksten beeindruckt, Jesus steht bis zum letzten Atemzug auf Gottes Seite und nennt ihn Gott und Vater. Und dann befiehlt er diesem himmlischen Vater sein Leben an beim letzten Atemzug. Das hat den Hauptmann überzeugt. Der Gott von Jesus muss der wahre Gott sein. Woher hätte der Mann sonst so eine Kraft? Der Hauptmann, der römische Hauptmann, spottet nicht mit, sondern er gibt am Ende Gott die Ehre, weil er Jesu Größe bei dessen Sterben erlebt hat. Jesus ist der gerechte König und sein Reich größer als das römische. Sein Tod muss zu einem Sieg werden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir sind immer wieder erschüttert, wenn wir über diese Ereignisse nachdenken und diese Berichte lesen, die bis ins Detail uns auch selber treffen. Und Herr, ich möchte dich persönlich bitten, dass uns diese Geschichten nicht einfach kalt lassen wie Pilatus, sondern dass sie uns bewegen und treffen wie den Verbrecher am Kreuz und den römischen Hauptmann. Danke, Herr, dass wir am Kreuz sehen dürfen, für was du bereit bist, aus Liebe zu uns, dass du abgestiegen bist, wie es tiefer nicht geht, um deine Liebe zu uns zu zeigen. Danke, Herr. Amen.